Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir haben heute eine ganz besondere Episode vor. Ich bin Dominik Schreiber. Ich bin der kommissarische Geschäftsführer der EFG Ludwigshafen. Und ich sitze heute hier nur mit der Fabienne. Hallo Fabienne.
Hallo, ich bin Fabienne Hoffmann, bin Diakonin in der EFG Ludwigshafen und Jugendleiterin und freue mich besonders, heute wieder beim Podcast dabei zu sein und ja, euch als Zuhörer in eine ganz spannende Zeit mit hineinzunehmen.
Genau. Wir haben nämlich schon einiges erlebt hier als Podcast-Moderatoren und wir haben einiges vor und wir wollen euch heute so ein bisschen damit reinnehmen, was uns in der letzten Zeit passiert ist und wie es mit uns als Person und uns als Podcast weitergehen wird. Und wer die letzten Folgen mitbekommen hat, der hat vielleicht gemerkt, dass Fabienne da nicht dabei war. Fabienne, heute bist du wieder dabei. Magst du uns mitnehmen, warum du nicht dabei warst?
Ja, total gerne. Vorab möchte ich einfach sagen, dass es sehr emotional für mich ist und und ich nicht genau weiß, wie das für mich jetzt wird, darüber zu sprechen und ich trotzdem euch und auch dich, Dominik, da mit hineinnehmen möchte. Am 1. August ist mein Papa tödlich verunglückt und es war für mich ein Riesenschlag ins Gesicht. Es war für uns als Familie und für mich komplett unerwartet und es hat so mein Leben ganz schön durcheinander gewürfelt und im ersten Moment war ich sehr verwirrt. Ich war einfach sehr gelähmt und habe gemerkt, alles um mich herum geht weiter, nur ich bleibe irgendwie stehen und ich bewege mich nicht weiter und in meinem Leben ist was passiert, was sehr einschneidend ist und was irgendwie alles andere durcheinander wirft. Und daraufhin habe ich entschieden, direkt erstmal 2 Wochen alles zu pausieren. Ich war nicht arbeiten und war auch in der Gemeinde nicht aktiv in der Mitarbeit und Leiterschaft. Und danach hatte ich aber das Gefühl, oh, ich brauche jetzt Ablenkung, es muss vorangehen. Und und war dann auch wieder voll mit dabei und habe aber jetzt in letzter Zeit gemerkt, jetzt ist wieder eine Zeit, wo ich Ruhe brauche.
Und die Ruhe nimmst du dir? Und ich bin immer noch sehr beeindruckt davon, dass du das machst und wie du mit deiner Trauer umgehst, weil es ist wirklich ein Prozess, der sich nicht über 2 Wochen hinstreckt, seinen Vater zu betrauern. Und ich sehe, wie du das ganz großartig machst, wie du auf dich hörst und wie du das nimmst, was du brauchst und was dir hilft. Und du bist da so ein gutes Beispiel für uns in der Gemeinde, dass man eben nicht sich in die Arbeit stürzt und nicht mehr wegkommt.
Ja, auf jeden Fall. Und es fällt mir auch überhaupt nicht einfach. Für euch als Zuhörer, mir kamen gerade schon direkt die Tränen in die Augen, als Dominik davon berichtet hat, weil es für mich wirklich keine leichte Entscheidung war und trotzdem sie ganz klar war. Und das ist das Interessante daran. Also es war für mich es war eigentlich relativ unbedeutend. Man denkt jetzt vielleicht dahinter eine spektakuläre Geschichte, wie Gott mir gezeigt hat, dass ich eine Ruhepause brauche. Es war einfach sehr unspektakulär. Ich stand mit meinem Auto auf einem Parkplatz und plötzlich kam dieser Gedanke, Fabienne, schmeiß mal alles hin. Und ich dachte, lustiger Gedanke. Ich trage nicht nur viel Verantwortung, ich trage Verantwortung auch gerne und hatte das eigentlich noch nie, dass ich eine Verantwortung einfach aufgegeben habe. Deswegen war es für mich auch komplett absurd. Und ich weiß noch, ich habe meiner besten Freundin eine Sprachnachricht geschickt und habe so gesagt, ja, hey, oh, momentan geht's mir echt voll schlecht. Ich merke, mich überholt gerade alles. Und gerade hatte ich so den verrückten Gedanken, alles hinzuschmeißen, was ich natürlich nicht mache, habe ich direkt im Satz danach gesagt. Und der Tag ging weiter und weiter und am Abend habe ich gemerkt, in dem Moment, wo ich den Gedanken zugelassen habe, habe ich schon entschieden. Ich habe schon entschieden, dass das gerade das Richtige ist, ohne dass ich es wollte.
Du hast jetzt hingeschmissen mit dem, was du in der Gemeinde machst, für den Rest des Jahres.
Genau, ne? Sozusagen, ja.
Also du hast gar nicht hingeschmissen, du hast nur eine Pause genommen.
Genau.
Es hätte dir auch durchaus zugestanden, hinzuschmeißen, wenn das das ist, was dein Herz braucht. Das finde ich auch wichtig, dass du das weißt. Aber für uns als Gemeinde ist es natürlich sehr, sehr froh machend zu wissen, dass du wiederkommen wirst, weil du echt eine Stütze bist. Und die Zeit jetzt bis Ende des Jahres ist auch nicht mehr lang. Sie ist sehr intensiv, weil wir das Trockenlock haben und dann die Adventszeit, aber es sind nur noch 2 Monate.
Ja, genau. Es war für mich einfach so die Frage in dem Moment, was brauche ich? Und natürlich stand auch für mich im Raum, okay, gehe ich vielleicht 3 Wochen in Kur oder in Reha, sprich pausiere auch meine Arbeit, ist sowas für mich dran? Und habe den Gedanken schon sehr intensiv zugelassen, habe aber gemerkt, dass es nicht das ist, was dran ist. Das ist nicht das, was ich brauche. Was ich brauche, ist über eine längere Zeit, eine intensive Zeit mit Gott, wo ich auftanken kann, dass ich wieder mit Freude geben kann, dass ich mit Freude leiten kann, weil ich gemerkt habe, ich bin aktuell in einer Situation, ich kann nicht mehr so verantwortungsvoll leiten, wie ich Leiterschaft sehe.
Das finde ich eine ganz tolle Perspektive, dass du eigentlich nicht hingeschmissen hast, um was hinzuschmeißen, sondern du hast was weggetan, um was anderes zu haben, nämlich intensive Zeit mit Gott. Jetzt hast du das ja schon einen Monat knapp gemacht. Merkst du das, dass du diese Zeit jetzt hast? Und wie wirkt sich das aus?
Ja, auf jeden Fall merke ich es. Ich habe mir bewusst schon Zeiträume geschaffen, in denen ich einfach Zeit mit Gott verbringe. Ich merke natürlich, dass dadurch, dass ich weniger Termine habe, ich automatisch mehr Zeit habe und mir war es von Anfang an wichtig, auch eine Art Plan zu haben, eine Art Struktur, damit die Zeit nicht einfach sinnlos sozusagen vorübergeht und ich die Zeit vielleicht einfach ja, verplemper, kann man so schön sagen. Auch wenn ich eigentlich nicht von der Gefahr ausgegangen bin, war es mir wichtig. Deswegen habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, in den Zeiten, in denen ich sonst Gemeindeaktivitäten hätte oder Leiteraufgaben, dass ich mir bewusst diese Zeiten auch rausnehme. Klar, wenn jetzt irgendein Termin ist, dann ist es so, aber zum Beispiel haben wir dienstagsabends Gemeindeleitung. Und da wollte ich besonders, dass ich den Dienstagabend mir freinehme. Oder Freitagabend habe ich normalerweise Jugend, wo ich den Hafen leite. Und da war es mir wichtig, dass ich mir die Zeit rausnehme. Und es hat in dem Sinne schon viel verändert, dass ich in eine ganz starke Lobpreishaltung gegangen bin, wo ich davor einfach schon lange nicht mehr intensiv mir die Zeit genommen habe, Lobpreis zu machen, alleine mit Gott.
Cool, und das machst du jetzt an 2 Abenden die Woche?
Nein, also ich habe jeden Tag stille Zeit auch, also so wie man so sagt, stille Zeit, das hatte ich auch davor. Die ist aber immer relativ strukturiert und sehr kurz ausgefallen, weil im Alltag einfach nicht unbedingt viel mehr Zeit ist. Ich hatte schon auch so, ich sag mal, einmal die Woche eine längere Zeit, die war vielleicht sonntags mal oder an irgendeinem Abend, wo ich frei hatte. Aber ich habe mir eben vorgenommen, diese Zeit jetzt öfter zu haben, wo ich intensive Zeit habe. Und es ist nicht nur Dienstag und Freitag, es ist teilweise 4-mal die Woche, je nachdem, was auch zu Hause ansteht. Und ich habe mir vorgenommen, in der Zeit auch in die Richtung Mentoring zu gehen. Also die Johanna aus unserer Gemeinde, die begleitet mich schon länger und hat mir auch angeboten, mich in der Phase zu begleiten, mit mir auch mein Leben nochmal zu betrachten, Dinge aufzuarbeiten. Und ich habe mir auch vorgenommen, aber die Fragen habe ich in der Tat noch nicht geschrieben, mir ein paar Fragen zu überlegen, die ich von Gott beantwortet haben will in der Zeit. So ein bisschen provokativ schon, wo ich aber dachte, das ist eine gute Chance.
Du hast gesagt, du hast die Fragen noch nicht geschrieben, aber du hattest bestimmt schon Fragen im Kopf. Sind die zu persönlich, um sie wenigstens eine davon hinzustellen?
Also, wie gesagt, ich habe sie noch nicht aufgeschrieben und auch noch nicht richtig verinnerlicht. Mir sind schon so ein paar Gedankenfetzen durch den Kopf geflogen. Und natürlich ist schon sowas, was auch meine Aufgaben angeht, ist für mich eine ganz klare Frage, die ich Gott stellen will. War das zu viel, was ich die ganze Zeit geleistet habe, oder war es einfach jetzt aufgrund der Situation? Und wie soll es weitergehen eben? Wo will Gott mich haben? In welchen Aufgabenbereichen? Gibt es Bereiche, wo Gott sagt, hey Fabienne, das ist nicht mehr dran? Gibt es neue Bereiche, wo er sagt, da sollst du reingehen? Das ist auf jeden Fall was, was ich unbedingt danach wissen will. Das ist voll wichtig. Und natürlich ist, also das ist keine konkrete Frage, aber natürlich will ich mit Gott schon nochmal den Tod von meinem Papa thematisieren. Das ist mir auch sehr wichtig in der Zeit. Das habe ich schon viel, aber will ich mir auch nochmal gesondert Zeit nehmen. Und, aber da habe ich auch noch keine präzise Frage, die ich aber irgendwie doch konkreter werden lassen will, ist schon so meine Zukunft. Also mich würde schon interessieren, was, keine Ahnung, in 5 Jahren passiert oder so. Oder wo Gott mich sieht, ob Gott mir nochmal was ganz Neues aufs Herz legt, wo er sagt, Fabienne, das will ich, dass du das irgendwann in der Zukunft erfüllst. Das ist meine Aufgabe für dich, deine Berufung. Und da will ich schon auch noch eine konkretere Frage stellen und bin gespannt, wie konkret die Antwort ausfällt.
Ich finde es ganz toll, wie du so in den Dialog trittst mit Gott. Wie das nicht nur ein Monolog ist, dass du Gott dein Leid klagst, oder vielleicht auch andersrum, dass du sein Wort liest, weil man sein Wort liest, seine Bibel liest, sondern dass du ganz klar mit ihm reden willst und dass du darauf vertraust, dass er mit dir redet. Ich glaube, das ist eine Haltung, die sehr weit bringt im Leben.
Ja, das ist mir auch besonders wichtig in dieser Zeit. Und ich habe jetzt auch schon gelernt, dass ich einfach nur sein darf. Das ist auch was, was mir immer wieder schwerfällt und was ich immer wieder neu lernen darf. Und das war die Anfangszeit sehr schwierig für mich, weil ich wusste, Fabienne, du hast jetzt diesen Zeitraum, in dem Zeitraum musst du das und das erledigen und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass ich innerlichen Druck aufgebaut habe, mir eben die Zeiträume zu nehmen, in den Zeiträumen möglichst alles Mögliche zu machen, was man so offiziell in seiner stillen Zeit macht. Also sprich Bibel lesen, beten, Lobpreis. Und ich habe gemerkt, dass ich es manchmal einfach nicht konnte. Es war irgendwie überhaupt nicht dran. Und dann war ich einfach nur still in Gottes Gegenwart gesessen und saß eine halbe Stunde in seiner Gegenwart und habe gemerkt, dass ich dann auch total gestärkt da rausgegangen bin, weil ich einfach vor Gott auch mal nur sein darf.
Das stimmt, ja. Wenn ich das richtig verstehe, wie so Gebetshäuser funktionieren, durch die Podcasts von Gebetshäusern, die ich höre, dann ist das da ja eine ganz eigene Disziplin. Die nennen das Kontemplation oder kontemplatives Gebet.
Wow.
Dass du einfach still bist und so wie das Bild, was mir von der einen Folge, wo die das mal erklärt haben, im Kopf geblieben ist, ist, dass man so lang auf Jesus am Kreuz schaut, bis man quasi hinter das Nichts schaut.
Wow, ich wusste überhaupt nicht, dass es einen Fachbegriff für das gibt, was ich praktiziere. Für mich ist einfach was total Natürliches, was total, einfach vom Herz heraus. So wie ich bei meinem irdischen Papa einfach mal in seiner Gegenwart sein möchte, wie wenn man als Kind einfach die Aufmerksamkeit, die Gegenwart der Eltern haben möchte, genauso trete ich eben auch vor Gott und will auch einfach mal nur bei ihm sein.
Das stimmt.
Und für mich war es auch besonders in der Zeit direkt nach dem Tod von meinem Papa, dass ich viel einfach nur sein durfte, weil es war nicht unbedingt so, dass ich auf Gott besonders sauer war. Und viele sagen jetzt vielleicht, ja, das kommt noch. Und es kann gut sein, ich kann das nicht sagen. Und trotzdem spüre ich keinen Hass gegen Gott. Und es war zu keiner Zeit. Ich habe Gott nie angeklagt deswegen, weil ich Gott viel zu gut dafür kenne und viel zu gut weiß, dass er Gutes vorhat und dass er nichts Böses mit mir will. Und ich genau weiß, in jedem Mal, wo mir jemand gesagt hat, Fabienne, es tut mir so leid, was dir passiert ist, In jedem Mal habe ich gespürt, wie Gott dadurch gesprochen hat und mir gesagt hat, Fabienne, es tut mir so leid. Ich möchte nicht, dass es dir so geht. So, ich bin doch dein Papa, ich will mich um dich kümmern. Und deswegen war es auch zu keiner Zeit irgendwie komisch für mich, Gott weiterhin Papa zu nennen. Weil er ja derselbe ist und natürlich immer noch derselbe ist, auch wenn ich meinen irdischen Papa quasi habe gehen lassen müssen. Und in der Jugend habe ich auch das zweimal thematisiert, den Tod von meinem Papa. Es war mir ganz wichtig, dass ich offen damit umgehe und die mit reinnehme, weil es mir voll wichtig ist, dass wir keine Superleiter sind, die alles Traurige, alles Nicht-Schöne aus dem Leben verbergen und so eine Insta-Welt, also Instagram-Welt aufbauen, in der man keine Schwachheit und nichts Schlimmes, nichts Trauriges sieht. Und habe die da relativ direkt mit reingenommen und habe auch gesagt, stellt mir Fragen, seid offen, ich werde vielleicht weinen, weil es ist was Trauriges für mich, aber es ist trotzdem wichtig, darüber zu reden. Und Tränen sind für mich kein Ausdruck von Schwäche, sondern von meinen Gefühlen, die ich meinem Papa gegenüber habe. Und da habe ich auch nämlich erklärt, dass ich nie dachte, dass ich so damit umgehen kann mit dem Tod. Ich hätte es niemals erwartet. Ich habe vor sehr langer Zeit als Teenager ein Buch gelesen, in dem ein Vater berichtet hat, dass seine Tochter irgendwie einen ganz schlimmen Unfall hatte, ins Krankenhaus kam und er im Flur gesungen hat, Our God is an awesome God. Und ich habe diese Zeilen immer wieder gelesen und es war mir so prägnant im Kopf immer wieder. Und ich dachte, boah, wenn ich mal dahin komme, dass ein geliebter Mensch von mir in Gefahr ist und ich Gott immer noch preisen kann, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber hatte das immer so als Ziel vor Augen. Und es war für mich so erfüllend irgendwie zu sehen, dass ich schon so eine enge Beziehung zu Gott habe, dass ich einfach zu keiner Zeit irgendwie den Kontakt abbrechen musste, sondern ihn von der Sekunde, wo ich erfahren habe, mein Papa wird gerade reanimiert, bis nach dem Tod und als ich durfte ihn nochmal sehen, als er tot war, er überall dabei war.
Krass, ja. Ich bin ganz überwältigt von...
Es war für mich auch echt, ja, selbst total überwältigend und ich bin sehr froh, dass Johanna aus der Gemeinde da dabei war. Sie hat mich da begleitet. Und viel gebetet im Hintergrund, das habe ich natürlich in dem Moment nicht so realisiert. Ich wusste aber, ich bin umbeten in der Zeit. Ich weiß auch, meine Mama war in der Zeit umbetet sozusagen. Und gerade mit der Situation, meinen Papa nochmal zu sehen, habe ich lange überlegt. Weil ich dachte, boah, ich brech locker zusammen. Dann muss ich erstmal selbst im Krankenhaus aufgenommen werden. Und gleichzeitig haben die Polizisten eben gesagt, ja, ihr habt noch die Chance. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich muss es, sonst realisiere ich es nicht. Und habe mir erhofft, wenn ich meinen Papa tot sehe, dass ich dann realisiere, dass er tot ist. Und irgendwie auch naheliegend. Und als ich dorthin gelaufen bin und Johanna ist mit mir gelaufen, habe ich wie über uns geschaut. Ich habe uns wie aus der Vogelperspektive gesehen. Und Jesus ist mit mir gelaufen. Er ist neben mir gelaufen und hatte mich im Arm. Und es war so krass, weil das habe ich nicht nur so gesehen oder mir eingebildet, das habe ich gespürt. Ich habe gespürt, Jesus ist bei mir und ich habe meinen Papa gesehen und es war okay. Es war okay, ihn so zu sehen. Es war schlimm, es war verletzend, es war traurig, das ist keine Frage. Aber ich wusste, okay, es ist okay, dass er gegangen ist. Und Das war es eben zu jeder Zeit. Ich habe am selben Abend noch mit Johanna gebetet und ich habe am nächsten Morgen ganz normal gebetet wie sonst. Das war für mich so krass, dass Gott zu keiner Zeit weg war. Der hat mich nicht irgendwie allein gelassen mit meinem Schmerz. Der war die ganze Zeit dabei.
Das ist so schön, wie du das erlebt hast. Ich wünsche das niemandem, dass sein Vater stirbt, aber wenn der eigene Vater stirbt, dann wünsche ich ihm, dass er so eine Beziehung mit Gott hat, wie du das hast, weil ich glaube, dass das ganz, ganz tief dich trägt, dass du Gott als deinen Papa hast.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es jeder eben, jeder natürlich ganz unterschiedlich darauf reagiert und dass es kein, dass es niemals einfach ist. Das ist keine Frage. Ich habe auch am Anfang auf den Boden gekniet und habe gesagt, bitte Papa, lass meinen irdischen Papa noch da. Ich will ihn nicht einfach gehen lassen. Das ist klar, niemand möchte das. Das ist immer furchtbar und schmerzhaft. Und trotzdem durfte ich eben einen gewissen Frieden darüber haben und konnte deswegen ganz gut, ja, es einfach akzeptieren sozusagen.
Sehr schön. Du warst ja eigentlich mit drin in dem Kernplanungsteam für diese Trockendockzeit, die jetzt im November ansteht. Was du jetzt ja auch nicht mehr machst, was auch gut ist. Wie fühlt sich das jetzt an, dass du da Teilnehmer bist, wo du vor einem Monat noch die Gedanken alle mitgesponnen hast?
In erster Linie freue ich mich. Ich freue mich einfach auf die Trockendockzeit, egal ob ich die Trockendockzeit leite oder einfach nur dabei bin. Und es ist für mich einerseits schwierig, weil ich natürlich Gedanken, Ideen hatte und gerne die weitergehen würde und es jetzt so ein Cut ist und ich weiß, andere denken das super weiter und die werden was mega Gutes draus machen. Und trotzdem hat man ja ein Interesse daran, seine Gedanken und Ideen weiter zu vertreten. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, das so abzugeben. Aber eben dadurch, dass ich diese Entscheidung relativ klar getroffen habe, ist es für mich schon relativ einfach, das auch so zu akzeptieren und auch da wieder einfach dabei zu sein, einfach zu sein. Ja, und ich freue mich da total drauf, weil ich glaube, dass es bei der Zeit auf jeden Einzelnen ankommt. Und deswegen weiß ich, dass ich da auch als Einzelner, wenn ich dort als Gemeindemitglied mitmache, genauso viel bewirken kann.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, gerade was das Einbringen deiner eigenen Gedanken angeht, hast du es sogar als Teilnehmer einfacher als Planender, weil du als Planender ja immer so ein bisschen eine neutrale Haltung einnehmen musst. Ansonsten bräuchten wir die Trockendockzeit nicht. Wir könnten uns einfach hinstellen und sagen, wir machen jetzt das, was der Dominik sich ausgedacht hat. Aber das ist ja gerade nicht das, was wir vorhaben, sondern wir wollen ja, weil Gott zu jedem redet, auch das einbringen, was Gott zu jedem gesagt hat. Und deswegen müssen wir auch wollen wir auch jeden da einholen ins Boot, was dann ins Trockendock geht. Und deswegen, glaube ich, hast du da eigentlich eine sehr gute Position, um deine Gedanken einzubringen. Und auch alle, die jetzt zuhören und einfach nur kommen werden. Es ist mega wichtig, dass jeder Einzelne kommt, weil Gott jeden einzelnen Baustein braucht. Ich freue mich persönlich auch sehr auf die Trockendockzeit und eigentlich noch mehr um das, was rauskommt. Vielleicht schwenken wir jetzt einfach mal so ein bisschen. Denn durch das, was die Fabienne alles erlebt hat, ist in mir auch was angestoßen. Fabienne, du hast ja erzählt oder gemerkt, dass du eine Pause brauchst, um auf Gott zu hören. Und meintest auch öfter mal, das ist wichtig für jeden, dass er diese Pause, oder vielleicht nicht eine Pause von 3 Monaten, aber überhaupt eine Zeit hat, um intensiv auf Gott zu hören. Und wie ich so mein Leben danach analysiert habe, musste ich feststellen, ich habe überhaupt nicht die Zeit für sowas. Was eine ganz schlechte Kombination ist. Einerseits ganz viel Zeit für Gott zu investieren, aber andererseits nicht ausreichend Zeit mit Gott zu investieren. Und so war ich ganz, ganz dankbar, dass meine Tochter, jetzt die Älteste, einen Schwimmkurs macht und ich sie dahin frage und dann eine Dreiviertelstunde lang nichts machen kann, außer darauf zu warten, dass sie fertig ist mit dem Schwimmkurs. Weil in der Zeit habe ich genau eine Dreiviertelstunde mit Gott, wenn ich sie mir nehme, und das mache ich dann auch. Und ich glaube, das war direkt der erste Dienstag. Dienstag hat die immer Schwimmkurs. Der erste Dienstag, nachdem, Fabian, du das uns als GL gesagt hattest, wo ich dann Gott gefragt habe, hier, was ist denn eigentlich meine Aufgabe? Und was passiert mit den ganzen Sachen, die ich im Moment mache, die auch zu einem guten Teil davon abhängen, dass die Fabienne das Tolle, was sie macht, macht? Und da sind mir ein paar Sachen im Gebet sehr deutlich geworden und seitdem bin ich dabei, das zu prüfen. Ich selbst, und ich versuche, Leute dazu einzubinden, dass die das mitprüfen. Meine Frau, meine Mutter, die beide sehr standfeste Christen sind, oder meinen Hauskreis. Genau, eigentlich das Erste und das Wichtigste, was ich festgestellt habe oder was ich dann im Gebet zu hören glaube, ist, dass Mir geht es immer darum, Reich Gottes zu bauen. Das ist für mich ein ganz wichtiges, tiefes Thema. Und gleichzeitig, was mir auch sehr auf dem Herzen liegt, ist Lobpreis und Anbetung Gottes. Und ich habe verstanden, was mir vorher eigentlich so vom Wort her auch klar war, aber nicht so, dass es bei mir persönlich etwas ausgelöst hätte, dass es einen Kampf in der unsichtbaren Welt gibt. Epheser 6, euer Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen Gewalten. Und dass dieser Kampf in der unsichtbaren Welt darum ist, dass Reich Gottes gebaut werden kann oder nicht. Denn der Teufel sträubt sich natürlich mit allem, was er hat, dagegen, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Und Lobpreis ist in diesem Kampf eine sehr wirksame Waffe. Das ist mir auch klar geworden. Und damit, mit diesen beiden Gedanken, Gottes Reich bauen ist mir wichtig und Lobpreis ist mir wichtig, ist mir klar geworden, dass es meine Aufgabe, mein Auftrag ist, durch Lobpreis den Raum dafür zu schaffen, dass Gottes Reich gebaut werden kann. Da ist mir so als Schlagwort, als Beschreibung dessen, was ich da mache, das Wort Lobpreiskrieger eingefallen. Auch wenn das ein komischer Begriff ist, aber das ist mir ganz stark hängen geblieben aus diesem Gebet. Und das eigentlich Spannende ist, dass ich dann noch zwei Fragen hatte für Gott, an Gott, mit Gott. Nämlich, was ist mit dem ganzen Zeug, was ich bisher mache? Ist das mein Auftrag oder nicht? Und warum mache ich das eigentlich? Und da habe ich verstanden, dass ich zum großen Teil Buße tun muss. Und habe das auch, nachdem ich das jetzt verstanden habe, gemacht. Nämlich, ich habe ganz viele Dinge gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich es kann und weil ich gerne in einer jungen, modernen, hippen Gemeinde sein wollte. Eine junge, moderne, hippe Gemeinde, die eine coole Homepage hat, die einen coolen YouTube-Auftritt hat, die einen Podcast hat, der im deutschsprachigen Raum gehört wird. Und ich habe gemerkt, ich kriege das auch alles hin. Ich kriege raus, wie man einen Podcast schneidet. Ich habe vor dem Podcast hier niemals einen Podcast geschnitten. Ich habe es auch alles in der besten Absicht gemacht, nämlich Gottes Wort in die Welt zu tragen, Gottes Reich zu bauen. Aber es war gar nicht mein Auftrag, sondern mein Auftrag war, Lobpreis zu machen, damit Gottes Reich gebaut werden kann. Und dann war eben meine Frage, was wird denn jetzt mit den ganzen Sachen, die ich so mache? Und da habe ich ziemlich klar gehört, wenn ich möchte, dass diese Sachen in deiner Gemeinde sind, dann schicke ich auch jemanden, der sie macht. Aber es ist nicht deine Aufgabe, dass sie gemacht werden.
War richtig, richtig gut. Ich unterbreche dich an der Stelle einfach mal kurz, weil ich es so gut finde, das ist so schwierig und ich glaube, das kennt fast jeder, der in irgendeiner Gemeinde aktiv ist, weil es häufig so ist, dass wir Dinge wollen und Dinge cool fänden und sie machen und wir einzelne Personen haben, die einfach viele Dinge gut können oder in viele Dinge sich gut einarbeiten können und einfach die Muße sozusagen haben, sich das alles anzueignen und dann eben Dinge von Leuten oder viel zu viele Dinge von wenigen Leuten übernommen werden. Und ich finde es richtig stark, dass du den Gedanken der Pause einfach mitgenommen hast. Und auch wenn es diese Dreiviertelstunde Pause ist, einmal die Woche, dann ist es eine Pause und eine Zeit, die du mit Gott hast. Und mir lag so auf dem Herzen, das euch auch mitzugeben. Und ich habe gemerkt, dass es schwer ist für dich. Und ich glaube, dass es allgemein uns schwerfällt, zu pausieren oder zu akzeptieren, dass man sich mal irgendwie zurückzieht. Und umso cooler finde ich es, dass du es auf deine Weise, so wie es für dich gerade richtig war, trotzdem gemacht hast und dass da schon so viele Gedanken bei rausgekommen sind.
Das stimmt, danke, ja. Das eigentlich für mich Schwierige ist jetzt, mit diesem Gedankeninput, den ich in dieser Dreiviertelstunde Gebet bekommen habe, umzugehen. Und da bin ich jetzt seit 3 Wochen ungefähr dabei, das eben irgendwie einzuordnen in alles, was ich bisher so gehört und erlebt habe. Und was ich total spannend finde, ist, wie Gott das schon meiner Meinung nach bestätigt. Also vielleicht höre ich auch einfach sehr selektiv jetzt im Moment. Aber ich habe gerade heute mich hingesetzt und habe einfach rausgesucht, was im Zusammenhang damit alles passiert ist so ein bisschen. Und ich lese euch das jetzt einfach mal vor hier, weil ich es gerade aufgeschlagen habe, eine Prophetie bekommen von Aaron, den wir auch schon öfter mal hier im Podcast hatten, in der Weihnachtskarte vor knapp 2 Jahren.
Verrückt.
Da hat er Hannah und mir und der ganzen Familie geschrieben, ich lese es euch mal vor. Gott liebt es, euren Familienlobpreis zu hören und ich glaube, er ermutigt euch, noch mehr zu experimentieren. Es ist an der Zeit, eure eigenen Lieder zu schreiben und was auf euren Herzen ist, ihm einfach zu singen. Ihr als Familie werdet den Lobpreis in der Gemeinde auf ein neues Level bringen.
Wow.
Das hat er vor 2 Jahren geschrieben und ich fand das auch mutmachend und wir haben auch den Lobpreis auf ein neues Level gebracht. Aber jetzt nehme ich das nochmal ganz anders für mich in Anspruch. Und ich habe dann neulich, früher habe ich jeden Tag mit meiner Mutter telefoniert, immer auf der Heimfahrt von der Arbeit. Bloß bin ich jetzt im Homeoffice und fahre nicht mehr heim. Aber vorgestern war ich auf der Arbeit und bin heimgefahren, habe dann mit meiner Mutter telefoniert und habe der das auch erzählt, was ich euch gerade erzählt habe. Und die meinte, ah ja, das ist sehr stimmig und es passt auch in so das Familienerbe rein. Das ist mir nicht deutlich gewesen vorher, aber sie als Christin sieht es auch als ihre Hauptaufgabe, durch Gebet vorzubereiten. Bei mir ist jetzt der Fokus noch mehr auf Lobpreis und auf Gottes Reich, aber das Grundsatz, sie kommt eher so aus dem katholischen Bereich, das hatte ich schon mal irgendwann erzählt. Sie versucht das so zu leben wie die Benediktinermönche, die den ganzen Tag irgendwas mit ihren Händen machen, Gemüse schneiden oder eine Hecke zurückschneiden oder so, aber dabei beten die rund um die Uhr den ganzen Tag. Und das ist deren eigentliche Arbeit. Und so sieht sie das bei sich auch. Und jetzt komme eigentlich ich und trete in diese Familientradition mit rein. Das fand ich eine total spannende Überlegung, die mir da gekommen ist. Und zuletzt, das muss ich auch noch erzählen, ich habe dann, nachdem mir das klar geworden ist mit dem Lobpreiskrieger, gedacht, gut, machen wir doch Nägel mit Köpfen. Zumindest für unseren Hauskreis. Ich kaufe mir eine neue Gitarre. Und habe das auch gemacht. Bei Thomas eine Gitarre bestellt. Die kommt hoffentlich die nächsten Tage. Und gestern habe ich von meiner Arbeit eine Auszeichnung, eine Einmalzahlung bekommen, sodass ich im Nachhinein Geld für diese Gitarre habe.
Wie cool.
Und die Hanna hat es im Hauskreis dann, als ich es erzählt habe, sofort verbunden damit, dass ich mir diese Gitarre gekauft habe.
Ja.
Mir war das noch nicht so klar gewesen vorher, aber es passt richtig gut zusammen.
Wow, richtig gut, wie Gott da Dinge zusammenfügt und deine Vision quasi Schritt für Schritt immer weiter ausbaut. Richtig spannend.
Ja, jetzt habe ich euch einfach mal so ein bisschen reingenommen in meine eigenen Gedanken. Die sind auch noch nicht fertig, aber das ist zumindest das, wie es mir jetzt gerade im Moment geht. Und ich glaube, damit können wir auch so ein bisschen hinkommen, wie es mit dem Podcast jetzt in nächster Zeit weitergehen wird. Weil eine Sache, die mir auch klar geworden ist, der Podcast ist nicht die Kernaufgabe eines Lobpreiskriegers. Das heißt, ich werde, weil es mir wichtig ist, Treue zu zeigen, den Podcast auf jeden Fall bis zur Trockendockzeit weiterführen. Und ich habe auch zwei ganz spannende Folgen noch geplant während der Trockendockzeit. Wir werden nämlich mit zwei anderen Gemeinden darüber sprechen, wie sie zu ihrer Vision gekommen sind und was das dann bei denen in der Gemeinde auswirkt. Das wird richtig, richtig spannend. Da mache ich jetzt schon mal Werbung für. Und ich bin auch ganz gespannt, ob wir in der Trockendockzeit entscheiden, dass ein Podcast für unsere Gemeinde dran ist und ob wir jemanden finden, der das macht.
Ja, da bin ich auch total gespannt drauf. Ich persönlich kann euch Zuhörer noch keine Antwort geben, weil, wie ich vorhin gesagt habe, es sind noch Fragen offen, die ich mit Gott in der Zeit klären will. Und unter anderem ist es eben die Frage, welche Aufgaben ich in der Gemeinde weitermachen soll und welche nicht. Ich mache den Podcast super gern. Es macht mir so viel Freude. Und ich würde mich freuen, wenn es weitergeht auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht wird es auch verändert sein. Vielleicht wird es den Podcast in der Form nicht mehr geben. Wir wissen es einfach noch nicht. Und wir wollen es einfach in Gottes Hand legen in dieser Trockenzeit und ihm quasi machen lassen.
Das stimmt. Und es ist mir aber auch wichtig zu sagen, wie viel Spaß das macht mit dem Podcast. Also ich höre den nicht gerne auf, sondern es ist mir einfach nur klar geworden und ich muss da Gott folgen. Aber es macht mir so einen Spaß mit dem Podcast, auch das Schneiden, auch wenn es 15 Stunden Arbeit war für eine Folge teilweise. Es macht einfach Riesenspaß und ich habe mega viel gelernt. Sogar das Themen raussuchen und Sprecher raussuchen, auch das macht Spaß, auch wenn ich eigentlich nicht so ein Menschenmensch bin.
Auf jeden Fall. Und was ich auch an der Stelle sagen muss, es macht Spaß, dass ihr den Podcast hört, weil wenn ihn niemand gehört hätte, dann wäre es so entmutigend gewesen und wir hätten wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir einfach weitergemacht hätten oder wie es für uns gewesen wäre, aber es hat so viel zurückgegeben zu wissen, dass doch so viele Leute den Podcast hören und dass sie ihn gerne hören und wir positives Feedback dafür bekommen haben.
Das stimmt. Und da muss man auch mal sagen, dass wir für unsere Gemeindegröße eine recht stattliche Zuhörerzahl haben. Also jeder von euch, der dabei ist, hat einen riesen Beitrag, aber wir haben mehr Zuhörer als aktive Gottesdienstgänger.
Das stimmt. Und deswegen war es auch wirklich total ermutigend und ja, für uns auch überraschend, weil wir in erster Linie natürlich nicht wussten, auf welche Zuhörerschaft wir treffen, wie der angenommen wird und haben uns einfach versucht, von Gott echt leiten zu lassen, was wir eigentlich so im ersten Podcast, glaube ich, auch relativ deutlich gemacht haben, dass wir einfach offen sein wollen, wie Gott den Podcast führt, wie er den lenkt, Wir hatten auch am Anfang das offen gestellt, ob es den vielleicht nur so lange gibt, wie es keine Gottesdienste gibt. Ist es vielleicht irgendwie sowas als Ersatz? Und genauso spannend finde ich es jetzt, dass er jetzt in eine Pause geht quasi oder wir noch nicht wissen, wie es weitergeht, durch Gottes Führung. Ich finde das total schön, dass es so gestartet hat und so jetzt eventuell endet, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall erstmal in eine Pause geht.
Das stimmt. Das stimmt. Und da auch nochmal die Ermutigung an dich als Zuhörer, gerade wenn du im Raum Ludwigshafen bist und vielleicht sogar schon in unsere Gemeinde gehst, aber vielleicht auch einfach nur den Podcast hörst und cool findest. Im November haben wir die Trockendockzeit, wo wir 4 Wochen lang drüber nachdenken, wo es mit unserer Gemeinde hingeht, wo Gott uns haben will und was für Dinge da wichtig sind. Und wenn du den Eindruck bekommst, dass ein Podcast da wichtig ist, dann auf jeden Fall komm da hin und sag das. Und ich als Dominik werde dir auch sehr gerne alles wissen, was ich gesammelt habe im letzten halben Jahr darüber, wie man einen Podcast schneidet und aufnimmt, gerne weitergeben. Ich will das auf jeden Fall nicht mit ins Grab nehmen irgendwann mal. Ich will das vorher weitergeben. Und auch wenn du findest, dass ein Podcast nicht das ist, was für uns als Gemeinde dran ist, ist es trotzdem mega, mega wichtig, dass du zur Trockendockzeit kommst, denn du bist ein Stein in der Gemeinde, den niemand anderes ausfüllen kann. Es gibt einen Platz, den niemand ausfüllen kann. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich finde dieses Bild so schön, dass eine Gemeinde, ein Haus nicht aus Ziegelsteinen ist, wo jeder gleich ist und zusammengesetzt werden kann, sondern ein Haus aus Findlingen, so wie so eine alte Stadtmauer, wo genau ein Stein an eine Stelle passt. So Steine sind wir, so ein Stein bist du und deswegen ist es so wichtig, dass du dazukommst.
Ja, auf jeden Fall. Das ist echt eine Ermutigung und wenn du jetzt noch unsicher bist, was genau die Trockendockzeit ist und ob du da wirklich hingehen solltest und mehr Infos brauchst, dann kannst du einfach 2 Podcast-Folgen zurückspringen und dort findest du nämlich einen Podcast, der nur über die Trockendockzeit geht, wo du nochmal mehr Infos kriegen kannst und hoffentlich mit der Motivation von uns angesteckt wirst.
Das hoffe ich auch, ganz bestimmt.
Ich habe jetzt zum Schluss noch etwas mitgebracht und es ist für mich was ganz Besonderes und ich möchte euch einfach mit hineinnehmen. Ich hoffe, dass es euch, das ist dir Dominik, irgendwas euch irgendwie berührt vielleicht. Der Dominik weiß auch noch nicht genau, was auf ihn zukommt und ist jetzt auch ganz überrascht. Und zwar habe ich euch eine Art Poetry Slam mitgebracht. Ich habe gedacht, dass es vielleicht zum Abschluss auch echt ein schöner Abschluss ist der Folge heute und das, was wir erlebt haben und zum Thema Pause. Und ich habe das wenige Male bisher gehabt in meiner stillen Zeit, dass Gott mir Text aufs Herz gelegt hat. Und ich bin kein Poetry Slam Schreiber. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe das nie wirklich zuvor gemacht. Und ja, das sind einfach so Momente, wo Gott mir, ich kann es ganz schwer ausdrücken, einfach Texte und Themen aufs Herz legt und ich die wirklich innerhalb von kürzester Zeit runterschreibe und dann sind sie geschrieben und dann lese ich sie mir durch und denke, krass, voll gut. Und genau, und so war es auch die letzten Wochen, dass ich in der letzten Woche, ich glaube, es war in der letzten Woche oder vorletzte Woche, einen Text von Gott aufs Herz gelegt bekommen habe über meine Pause und den möchte ich euch jetzt vortragen.
Oh, ich bin so gespannt. Ich finde es so schön. Du machst dich da sehr verletzlich durch und deswegen bin ich dir so dankbar, dass du den uns vorträgst.
Ja, total gerne. Also genau. Du zu Hause kannst überlegen, ob du vielleicht deine Augen schließt oder so. Mir hilft es immer, mir Sachen nochmal mehr vorzustellen und genau, ich werde ihn euch einfach vortragen. Ich habe ihn genannt Pause und Stopp. Ich drücke nicht Pause und auch nicht Stopp. Keine Ahnung, wann ich das mal machte. Nicht mal ganz sachte. Wer kann sich in unserer Zeit schon Ruhe leisten? Nicht mal eine Atempause gönnen sich die meisten. Für mich kaum vorstellbar, freiwillig zu pausieren. Es gibt noch so viel zu tun, so viel zu studieren. Immer on Tour, kein Stopp ist geplant. Und so werden einige Lebenslügen niemals enttarnt. Man braucht Zeit für seine Seele. Man sollte Self-Care betreiben und nicht dauerhaft leiden. Doch dafür ist keine Zeit in unserer Highspeed-Geschwindigkeit. Schnelligkeit und Effizienz ist gefragt. Und hat da etwa jemand gerade gesagt, er hat einfach nur geputzt und dabei keinen Podcast gehört oder die Zeit für ein Workout genutzt? Multitasking ist schon lange keine Glanzleistung mehr, sondern eher eine Grundvoraussetzung für unsere Zeit, unsere Highspeed-Geschwindigkeit. Und plötzlich hast du Pause gedrückt. Mitten im Schreiben, im Alltagsgeschehen, wo niemand es hätte kommen sehen. Mitten beim Chatten und Serienstreamen lässt du plötzlich meine Welt stillstehen. Um mich herum scheint alles in Zeitlupe voranzugehen. Nur ich bleib regungslos stehen. Und dabei merke ich, dass alles um mich herum plötzlich sinnlos erscheint. Und all die Oberflächlichkeiten so unbedeutend klein. Und nun stehe ich da, fühle mich wie im Traum, spüre meinen Körper kaum. Ich kann mich kaum bewegen, geschweige denn Gedanken in meinem Kopf anregen. In meinem Leben wurde der Pauseknopf gedrückt und meine Emotionen spielen verrückt. Es herrscht Selah. Denn in dieser Ruhe bin ich nicht alleine. Du magst ganz eng bei mir sein. Es ist ein vor dir stehen, ja, fast ein Verharren vor deinem Thron. Und du beginnst in einem ganz sanften, liebevollen Ton. Mein geliebter, erstgeborener Sohn. Moment, stopp, denkst du jetzt, wie ist das denn gemeint? Aber hier geht's nicht ums Gendern, sondern um die Bedeutung dahinter allein. Erstgeborener Sohn, das war damals zumindest ganz klar, ist der Alleinerbe von seinem geliebten Papa. Also schaut man hier nicht über Gendergrenzen hinweg, sondern will meine Bedeutung deutlich machen. Und das aus einem bestimmten Zweck. Also beginnst du erneut. Mein geliebter, erstgeborener Sohn. Die Pause war für mich keine einfache Option. Ich wollte weder dich noch andere damit bedrohen. Du bist doch mein geliebter, erstgeborener Sohn. Ich kenne ganz genau jede deiner Emotionen. Und glaub mir, das ist nicht dein Lohn. Ich bin nicht am Kreuz gestorben für diesen Lohn. Das war nicht meine Vision für dich. Der Tod am Kreuz war keine bedeutungslose Aktion. Mein Kind, alleine dadurch bist du gerade vor meinem Thron. Und ich spüre, wie dein Herz vor Liebe überquillt und merke, wie sich mein Auge mit einer Träne füllt. Meine Taubheit verwandelt sich langsam in ein Meer aus Emotionen und ich knie nieder vor deinem Thron. Doch bevor ich die erste Träne erfolgreich unterdrücken kann, setzt du erneut an. Mein Kind, eine Pause muss nichts Schmerzhaftes sein. Du bist herzlich willkommen zurück daheim. Ich weiß, in den Augen deiner Welt ist eine Pause schwach, aber nein. Selbst ich, dein Gott, ließ am siebten Tag die Pause einfach nur Pause sein. Und so langsam merke ich, wie arrogant es von mir war, zu denken, ich wäre stärker als mein himmlischer Vater. Und mir wird immer mehr klar, ich brauche, nein, ich will Selah. Mein geliebtes Kind, ich bin immer für dich da. Ich hoffe, das war dir zu jeder Zeit klar. Du bist in meinen Augen einfach nur wunderbar, egal was in deinem Leben geschah. Also komm zu mir, sei mir ganz nah, verabschiede dich von Highspeed in deiner Menschenschar. Lass mich deine Wunden sehen, denn eins ist klar, du und dein Herz sind für mich unendlich kostbar. Also stehe ich hier, mein Gesicht ist überrollt von Tränen. Doch jetzt kann ich es endlich sehen. Alles, was ich brauche, ist Selah, eine Pause mit meinem Schöpfer, bedingungslos nah.